Radio.
Willkommen bei Freak Radio, sagt Ihnen wieder Gerhard Wagner. Wir melden uns heute aus dem ORF Kulturcafé und haben ein besonders brisantes Thema für Sie. Wir werden heute über Menschen sprechen, denen bereits das kleinste Umweltgift zur Qual wird. Man nennt es MCS. Und in den USA ist man in der Diagnostik und in der Therapie schon recht weit. In Österreich aber gibt es fast so etwas wie ein schwarzes Loch. Das empfinden zumindest die Betroffenen und die Angehörigen. Aber auch viele Ärzte und offizielle Stellen in Österreich geben zu, dass sie davon nichts oder nur wenig wissen. Ich habe heute eine illustre Gästeschar, und zwar sowohl vor dem Telefon, und da möchte ich gleich als erstes begrüßen den Herrn Ron Reithofer. Sie sind MS-Patient, kann man sagen. Wie geht es Ihnen heute?
Na, heute geht es mir so, augenblicklich geht es mir einigermaßen.
Wir haben von Ihnen Zuspielungen schon vorbereitet, weil Sie eben nicht immer genau sagen können, wie es Ihnen geht. Sie haben ja Konzentrationsstörungen. Manchmal haben Sie mir gesagt, das ist eine der Folgen von MCS, nicht?
Ja.
Neben mir im Studio habe ich die Frau Waltraud Köpf.
Ja.
Sie ist Mutter von einer, ihre Tochter hat eben auch multiple Chemikaliensensibilität. Das ist der volle Name für MCS. Wie geht es Ihrer Tochter heute? Und erzählen Sie vielleicht ein bisschen, wie sind so die Rahmenbedingungen?
Heute geht es ihr sehr schlecht, weil sie reagiert auch auf Nahrungsmittel. Es gibt in Österreich keinen Umweltmediziner, der auf diese Sache eingeht. Und durch diese vielen Auslöser, die Trigger, kann man nicht immer sagen, welches im Moment der Auslöser ist.
Und Sie haben ja auch gesagt, Sie sind sehr ungern weggegangen und haben Ihre Tochter zu Hause gelassen. Warum?
Ja, weil sie kollabieren kann.
Das heißt, durchs Fenster, durch alles Mögliche dringen dann Umweltgifte ein, die sie wirklich so weit beeinträchtigen, dass sie dann zusammenbrechen kann.
Entweder die Abgase, Chemikalien von den Industriegebieten in der Nähe.
Sie haben ja auch, es kommt ja auch etwas aus dem Abwasser, aber dazu kommen wir dann noch im Laufe der Sendung. Und genau dazu kann der Herr Helmut Burtscher, er ist Biochemiker, und zwar Biochemiker bei Global 2000 etwas sagen. Er kennt sich mit Umweltgiften besonders gut aus und deshalb haben wir ihn heute eingeladen und ich freue mich, dass wir zum ersten Mal Global 2000 bei Freak Radio vertreten haben. Meine Frage an Sie, was ist Ihr Spezialgebiet, womit beschäftigen Sie sich bei Global 2000?
Ich persönlich beschäftige mich mit meinem Team mit Pestiziden. Generell macht Global 2000 zu verschiedenen Umweltthemen eine breite Palette an Umweltgiften, die mit MCS im Zusammenhang stehen, Arbeit. Und ich freue mich auch, dass ich hier zum ersten Mal Global 2000 vertreten darf bei Freak Radio.
Als letztes begrüße ich die Frau Eva Steinhauser. Sie haben eine Selbsthilfegruppe gegründet, und zwar für Diagnose- und Behandlungsopfer.
Ja.
Und zwar aus eigener Erfahrung. Was ist Ihnen passiert?
Ich war ein Behandlungsfehler vor 8 Jahren und vor 4 Jahren ein Diagnosefehler. Und diese Sache hat mich in den Rollstuhl gezogen. Das heißt, ich bin heute ziemlich schwer behindert. Und das ist mir ein Anliegen, den Leuten, denen auch Ähnliches passiert ist, zu helfen.
Ich würde sagen, dann kommen wir ins Thema. Ich habe den Herrn Ron Reithofer, den Sie vorhin gerade gehört haben, bereits vor einigen Tagen interviewt und mal die wichtigsten Symptome und Dinge, die bei MCS zu beachten sind, zusammengefasst. Und wir fangen nochmal an, wie es ihm denn so geht.
Also vor 10 Jahren bin ich in eine neue Wohnung mit meinen Eltern umgezogen und dann hatte ich sofort in der ersten Nacht massive Schlafstörungen. Also ich habe extrem lang geschlafen, aber extrem schlecht geschlafen und ich hatte Durchfall.
Und das ist dann auch die nächsten Tage, Wochen und Monate so weitergegangen?
Ja, das ist die nächsten Monate dann auch so weitergegangen.
Dann nehme ich an, sind Sie sicher zu Ärzten gegangen und haben einmal versucht herauszufinden, was das ist. Wie ist es Ihnen dabei gegangen? Was haben Ihnen die Ärzte erzählt?
Naja, nur Psychopharmaka verschrieben, von denen ging es mir dann bloß noch schlechter.
Also da waren ja wieder Chemikalien drin, mehr oder weniger, die Sie wahrscheinlich nicht vertragen haben. Und wie lange hat es dann gedauert, bis Sie zum ersten Mal mit der Diagnose MCS konfrontiert worden sind?
Ich habe im Fernsehen irgendwo einen Beitrag gesehen gehabt auf Dreisat über MCS.
Und da haben Sie sich gedacht, das könnten Sie eventuell auch haben?
Ja, also die Symptome, das passt sehr gut. Ja. Oh Gott, ja, ich habe versucht in Österreich irgendwelche Ärzte dazu zu finden, allerdings das war völlig unmöglich.
Vielleicht sagen Sie jetzt noch ein bisschen was. Wir haben jetzt erfahren, dass Sie Schlafstörungen gehabt haben.
Die Parfümprobleme, die fingen erst so, aber auch erst so über, also 5 Jahre danach an in etwa, habe ich angefangen zu merken, dass ich auch Parfüm nicht mehr vertreibe. Hatte ich nur Schlafstörungen, ich hatte massive Augenschmerzen, Konzentrationsprobleme. Immer schlimmer worden.
Also in Österreich haben Sie keinen Arzt gefunden. Wo haben Sie dann einen Arzt gefunden?
Ich bin dann noch nach Deutschland zu einem Arzt gefahren, weil ich irgendwie gewusst habe, dass das in Österreich irgendwie einfach man nicht weiterkommt. Ich hätte das beinahe wieder abgesagt gehabt, weil es mir dann kurz davor wieder so schlecht gegangen ist.
Was hat Ihnen der Arzt dann diagnostiziert?
Naja, MCS und CFS. Also erstens sind verschiedene Enzyme, die für die Entgiftung mancher Substanzen notwendig sind, sind zu wenig vorhanden. Außerdem gab es dann noch weitere Werte, ein Wert, welches eigentlich auch bedeutet, dass das Immunsystem nicht mehr richtig funktioniert und dass durch diese Fehlfunktion ebenfalls dann nochmal die Entgiftung blockiert wird.
Gibt es eigentlich das MCS-Verband? Hat man sich da ein bisschen zusammengeschlossen, Initiative Österreich vernetzt, oder?
Dass im Effektiv allen eigentlich viel zu schlecht geht und dass alle, also das Geld ist eigentlich, die MCS-Kranken haben einfach nicht das Geld, was sie bräuchten.
Und wie viele MCS-Kranke gibt es in Österreich? Wissen Sie das?
Interessiert ja niemanden.
Also das weiß man nicht einmal, das ist nicht einmal richtig erhoben.
Das Problem ist, dass die Ärzte, wenn sie irgendwelche Behandlungen oder Diagnostik durchführen müssen, dann müssen die meistens immer irgendwelche Diagnosen draufschreiben, mit denen das die Krankenkasse bezahlt, auch wenn sie nicht an sich nicht stimmen würden. Das bedeutet, dass die offiziellen Statistiken praktisch immer zwangsläufig Unsinn sind. Sie haben keine Ahnung und darunter darf man dann als Kranker leiden. Ich meine, einerseits, Sie haben keine Ahnung, aber zugeben können Sie es dann auch nicht offenbar mir gegenüber.
Dem, der es wirklich brauchen täte.
Ich sage Ihnen das eh schon alles, was ich bräuchte.
Sie verlassen Ihr Haus wahrscheinlich nicht sehr oft, oder?
Nur dann, wenn es unbedingt notwendig ist.
Und wann ist das ungefähr?
Naja, nur für Einkauf oder ich muss irgendeine Apotheke oder irgendwas mit Ärzten oder Krankenkassen weiter zu bringen. Allerdings, das kann ich dann aber eigentlich auch nur wieder an Tagen machen, nachdem es mir zumindest halbwegs gut geht. Und dann hält man dieses Warten wieder bei den Behörden auch kaum aus und geht dann nachher wieder auf vollkommen katastrophal schlecht. Das, weil man das dort nicht in der Luft aushält, in dieser Luft, in der man da warten muss, teilweise nicht aushält. Ich hatte damals eine Behandlung, auf die ich einigermaßen angesprochen hatte, allerdings danach hat es nicht mehr funktioniert gehabt außerdem. Und das war, nachdem ich beim Dr. Kuklinski in Deutschland war und der hatte mir eine Behandlung gegeben gehabt und davon ging es mir eine Zeit lang besser, bis eben ich irgendwo über eine Stunde lang warten musste. Bei einer Behörde wirklich gezwungenermaßen und danach hat es dann nichts mehr geholfen, mir ging es gerade schlecht und gerade auch dann, wenn man wegen anderen Problemen ins Krankenhaus geht, dass man dann wirklich vorgenommen wird, dass man bei den Behörden also vorgelassen wird, ich meine, dass man da nicht stundenlang warten muss. Und davon habe ich schon 1-2 Zusammenbrüche bekommen gehabt.
Ja, wir haben jetzt eine ziemlich große Bandbreite gehört an Dingen, wie es einem mit MCS so geht. Ich schaue Sie jetzt an, Frau Köpf. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ist es bei Ihrer Tochter ähnlich? Gibt es auch Unterschiede? Ich habe gehört, zwischen Frauen und Männern gibt es einige kleine Details, die anders sind.
Ja, bei den Männern spielt sich die Krankheit meistens im Gehirn ab, bei den Damen im Verdauungstrakt.
Das heißt, Ihre Tochter hat vor allem massive Verdauungsprobleme und ist dadurch wahrscheinlich auch sehr geschwächt.
Ja.
Und sonst, was er sonst beschrieben hat, kann Ihre Tochter überhaupt noch außer Haus gehen?
Eigentlich nicht.
Das heißt, sie ist eigentlich verdammt in der Wohnung zu leben?
Ja, das Problem liegt vor dem Haus.
Und was ist das für ein Problem?
Das ist die Kanalisation, besser gesagt, der Kanal ist nicht richtig gebaut, der ist zu hoch. Es entweichen die Duftstoffe von den Industriegebieten,
Lackfabriken, die sie in der Nähe haben.
Ja. Klebstoff, zwei Klebstofffabriken, eine Lackfabrik. Es ist das ganze, gesamte Industriegebiet läuft durch unseren Kanal.
Sie haben es jetzt beim Herrn Reithofer schon gehört, ja. Dass er eigentlich die ganze Zeit allein zu Hause sitzt.
Ja.
Ihre Tochter hat sie.
Ja.
Aber ansonsten sind soziale Kontakte wahrscheinlich sehr schwierig. Ja, worauf muss man denn da aufpassen?
Ja, es geht meistens dann nur mehr kurz über Telefonate, wenn sie es noch aushalten, wenn sie keine Elektrosensibilität haben.
Also elektrische Impulse ja, sozusagen.
Können sie auch nicht mehr telefonieren.
Kann auch so kurz sagen, passieren. Sie wohnen mit Ihrer Tochter unter einem Dach.
Ja.
Was müssen Sie denn beachten, damit Ihre Tochter nicht allergisch, beziehungsweise sie hat keine Allergie, nicht?
Eine Allergie ist es nicht, ne?
Eben, dass sie nicht sensibel auf das reagiert und keine Folgen hat.
Das ist eine reine Unverträglichkeit.
Mhm. Und was müssen Sie beachten?
Zumindestens, dass ich selbst keine Duftstoffe verwende. Bei sämtlichen, wenn man die Wäsche wascht, denkt jeder, das macht nichts. Es ist aber überall Duftstoff dabei, in sämtlichen Waschbecken. Wenn ich lüfte, muss ich aufpassen. Das ist meistens auch nicht mehr möglich.
Wenn Sie in Lokalen sind, wo geraucht worden ist, dann müssen Sie die Wäsche wechseln wahrscheinlich, oder?
Das Rauch ist genauso schlecht.
Wir haben jetzt einiges gehört und ich möchte jetzt doch ganz gerne den Chemiker fragen, den Biochemiker fragen. Ich habe gehört, also zumindest bei der Frau Köpf ist es ausgelöst worden von der Kanalisation, von Chemikalien in der Kanalisation. Beim Herrn Reithofer, wie wir gehört haben, war es eine Wohnung. Was sind das für Gifte und warum lösen so geringe Dosen, die ja normalerweise jeder Mensch eigentlich kaum beachtet, dann so etwas aus? Aber ich glaube, das ist eine unfaire Frage, weil das kann man gar nicht beantworten, oder?
Ich bin dennoch dankbar für die Frage, weil sie, glaube ich, den Punkt sehr gut anspricht. Weil Sie haben mich jetzt als Biochemiker angesprochen und als Biochemiker habe ich gelernt, dass die Dosis letztendlich das Gift macht, dass man gewisse Wirkschwellen hat, unter denen nichts zu passieren hat. Das ist auch die klassische Meinung lange Zeit gewesen in der Schulmusik, nicht Schulmusik, Schulmedizin. Allerdings ist dieses Paradigma in den letzten Jahren durchaus in Frage gestellt bzw. auch widerlegt worden. Da gibt es das Beispiel der hormonell wirksamen Substanzen, wo man bei kleinen Mengen eine größere Wirkung sieht als bei größeren Mengen beispielsweise. Das ist etwas, das musste die Wissenschaft zuerst einmal verdauen. Und das macht auch den Umgang mit diesen Umweltchemikalien, die hormonell wirksam sind, so schwierig. Bei MCS, und das ist das grundlegende Problem, weshalb diese Krankheit so irritierend ist, meines Erachtens. Die Medizin kann sie nicht einordnen, weil wir mit Chemikalien zu tun haben, die in Mengen, die weit unter den Höchstwerten liegen, bereits diese Symptome verursachen. Und in dem Fall ist die einfachste Lösung zu sagen, das kann nicht sein, das ist alles nur eingebildet. Und hier, glaube ich, liegt der Punkt, wo man ansetzen muss und wo man sozusagen nur rauskommt und eine Lösung findet, wenn man einmal hier die Klarheit schafft.
Mhm. Ich habe bei meinen Recherchen gelesen, dass es in den USA, ich glaube in Connecticut, vor allem da war der Ausgangspunkt, dass das sehr wohl schon anerkannt worden ist, dass es auch bei europäischen Staaten langsam aber sicher beginnt. Großbritannien dürfte da am weitesten sein. Deutschland hinkt noch ein bisschen mehr nach. Österreich hinkt noch weiter hinten nach. Also man kann in Deutschland schon ein paar Diagnosen und Behandlungen machen lassen, aber noch besser in England. Nur die Frage ist, wie kommt man dorthin? Weil da muss man ja erst recht wieder unter die Leute, muss man erst recht wieder Transportmittel nehmen. Ich würde sagen, darüber sprechen wir dann im zweiten Teil und dann werden wir auch die Frau Steinhauser noch genauer über ihre Ansicht befragen. Ein paar Takte Musik bitte. Thank you. an Freak Radio auf Mittelwelle 1476, diesmal zum Thema Multiple Chemikalien-Sensibilität oder auch MCS. Wir haben jetzt vor der Musikbrücke davon gesprochen, dass die Ärzte das oft nicht diagnostizieren können. Und da ist die Versuchung offensichtlich sehr groß, das als Hypochondrie abzutun. Es gibt ja sogar schon den Begriff Hypochondrie, die mittlerweile sogar auch wissenschaftlich untersucht und verworfen worden ist, zumindest von einigen Wissenschaftlern. Und ich frage jetzt Sie, Sie haben was anderes gehabt, Frau Steinhauser, aber Ihnen ist es ähnlich gegangen, oder?
Ja, mir ist es ähnlich gegangen, weil die falsche Diagnose war, ich hatte einen Schlaganfall und man hat mich auf die Urologie gelegt. Das heißt, man hat sie überhaupt nicht behandelt, man hat mir aber nach 2 Wochen gesagt, ich hätte einen Gehirntumor. Und das war in Niederösterreich. In Wien hat man festgestellt, ich hatte nie einen Gehirntumor, sondern einen doppelseitigen Schlaganfall, der natürlich nicht behandelt worden ist, weil man ihn nicht erkannt hat. Und somit sitze ich jetzt im Rollstuhl.
Ihre Reaktion darauf war, eine Selbsthilfegruppe zu gründen?
Ja. Also nicht gleich danach, bis die 2-3 Jahre bitteren Leid und von einem Arzt zum anderen schicken. Das hat mich dann ehrlich gesagt so wütend gemacht. Und ich habe gesehen, wie viele andere Menschen auch in ähnlicher Lage sind. Und das hat mich dazu bewogen, das zu machen.
Und wie viele Leute haben Sie mittlerweile in der Selbsthilfegruppe?
Im Moment zwischen 25 und 30. Es sind nicht immer alle anwesend. Viele Leute geht es nicht jeden Tag sehr gut. Aber die Leute sind sehr, sehr schlimm dran. Ich habe sehr viele Schicksale kennengelernt und ich muss ehrlich sagen, man kann nur die Hände zusammenschlagen.
Wir werden dann am Ende der Sendung vielleicht auch eine Kontaktadresse oder Telefonnummer, je nachdem,
ganz lieb,
einblenden.
Ja?
Ich habe, bevor wir dann zum zweiten Teil kommen, vom Herrn Reithofer auch noch weiter wissen wollen, wie es im Alltag nicht nur bei den Ärzten, sondern auch von den Symptomen her geht.
Wie sieht es denn aus? Können Sie arbeiten? Ist es unter diesen Umständen möglich und wie leben Sie?
Also ich habe jetzt eine Berufsunfähigkeitspension, allerdings auch um sich eine vernünftige medizinische Behandlung leisten zu können, ist auch unmöglich. Meine Eltern zahlen mir zwar diese Wohnung, die ich aber auch immer noch nicht so gesundheitlich vertrage, da zieht auch permanent von anderen Einwohnern die Parfums und Zigaretten auch und alles Mögliche durch und das ist auch eine Qual. Und
wie reagieren Sie denn, wenn Sie Parfum oder Zigaretten in Ihrer Wohnung haben? Was sind da die unmittelbaren Folgen davon?
Es hängt erstmal von der Stärke ab, aber insgesamt, wenn, also dann Durchblutungsstörungen, Schwindel und Und also langfristig dann auch, wenn man sowas abbekommen hat, hat man nachher dann wieder massive Schlafstörungen. Dann kann man mal überhaupt nicht mehr vernünftig schlafen.
Was würde Ihre Lebensqualität, meinen Sie, verbessern? Was würden Sie einfach im Alltag brauchen? Was ist jetzt, was funktioniert jetzt sehr schlecht oder überhaupt nicht?
Also erstmal die Wohnung, danke Gott. Also öffentliche Verkehrsmittel sind eigentlich auch nicht zu gebrauchen. Das ist, ich weiß nicht, also wenn dann höchstens sehr kurze Strecken und immer dann, weil wenn irgendjemand, dann muss ich wieder aussteigen, dann auf den nächsten Straßenbahn warten, also so irgendwie.
Wie geht denn in den Autos?
Also irgendwie, wenn mich irgendjemand herumfährt im Auto, das geht schon noch einigermaßen.
Also das könnten Sie eventuell.
Solange die Person selber da nicht irgendwas.
Ja, also intensiv parfümiert oder raucht oder ähnliches.
Ja.
Ich glaube, eine der Schwierigkeiten ist ja auch für Menschen wie Sie der soziale Kontakt.
Ist praktisch unmöglich.
Wie leben Sie eigentlich?
Ja, eigentlich bin ich die ganze Zeit allein.
Zu Hause?
Ja, erzwungenermaßen.
Gibt es irgendwelche Leute, die nach dem Rechten sehen bei Ihnen, die für Sie einkaufen?
Na, eigentlich nein. Und meine Eltern versuche ich auch. Das Problem ist, dass ich meine Eltern nicht irgendwie auf die Dauer aushalte, dass Und die Tatsache, dass ich von denen immer noch abhängig bin, das ist nicht die geringste Chance besteht, dass sich das irgendwann mal ändert, ist auch zu frustrierend.
Wie alt sind Sie eigentlich, wenn ich fragen darf, wenn Sie sagen wollen?
28.
Ja, und jetzt haben wir auch noch das Problem, dass sozusagen der Übergang von oder die Ablösung eigentlich vom Elternhaus in diesem Fall schwierig bzw. überhaupt nicht möglich ist. Sie ist möglich, aber mit den Konsequenzen, dass der dann überhaupt alleine wohnen muss. Eine schwierige Frage. Ist das für Sie ein Problem oder wie haben Sie das mit Ihrer Tochter gelöst?
Ja, indem sie ja weder einkaufen gehen kann, geschweige auf die Straße, kann sie nicht alleine leben. Das wäre nur eine Möglichkeit, wenn sie übersiedelt in ein Gebiet.
Also Sie bräuchten erstens eine Wohnung, die irgendwo ist, wo die Luft wesentlich besser ist. Zweitens bekommen Sie Pflegegeld, bekommt Ihre Tochter Pflegegeld? Also das ist dadurch, dass die Diagnostik so schwierig und so unsicher ist, bekommen Sie nicht einmal Pflege. Das heißt, Sie können sich auch keine Assistenzen leisten, abgesehen davon, dass die natürlich auch von Parfum und so dem entsprechen müssten. Und das heißt, das ist wirklich ein Teufelskreis.
Das ist ein Teufelskreis. Die Tochter bekommt eine Berufsunfähigkeitspension. Sie hat studiert, sie musste ihr Studium aufgeben. Sie hat sehr, sehr viel verloren. Auch vom Physischen her. So.
Ich würde jetzt ganz gerne nochmal den Herrn Butcher fragen. Was könnte man denn eigentlich oder was müsste man denn eigentlich fordern? Kann man dem begegnen? Muss sich die Wissenschaft öffnen? Und wenn ja, wie? Was könnte man den Ärzten zum Beispiel empfehlen? Wonach sollen sie sich orientieren? Oder den Krankenkassen oder den öffentlichen Stellen?
Ich muss ein bisschen ausholen.
Tun Sie das.
Ich habe mir echt, also mich ein bisschen vorbereitet für die Sendung, angeschaut, was es an Forschung gibt zu dem Thema. Und es zieht sich wirklich immer durch, dass sehr massive Ablehnung der These, dass eben geringe Chemikalienkonzentrationen das auslösen können, da ist. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie gibt's das? MCS ist seit Jahren bekannt, in den USA überhaupt kein Thema mehr in dem Sinn, dass das in Frage gestellt wird. Und in Europa ist es immer noch das große Problem. Und die Frage ist, wer hat ein Interesse daran, hier eben keine Klarheit zu schaffen? Und man kommt einmal, wie schon ausgeführt, zur Medizin. Die Medizin würde ihr gesamtes Gebäude mal hinterfragen müssen, wenn sie sagen müssen, wir haben Dosen, bei denen wir geglaubt haben, es passiert nichts. Und jetzt haben wir dennoch Effekte. Die Politik aber auch, weil die Politik muss dem Bürger letztendlich sagen, alles ist sicher. Und das will sie ihm auch sagen, damit sie wieder gewählt wird. Wenn jetzt diese Höchstwerte und die Grenzwerte, die von der Politik geschaffen werden, um diese Sicherheit zu erzeugen, auf einmal nicht mehr sicher sind, weil nachweisbar ist, dass man mit Konzentrationen, die um das Hundertfache niedriger sind als der gesetzliche Höchstwert, eine Krankheit wie MCS auslösen bzw. eben Symptome erzielen kann, dann muss die Politik ihr Versagen zugeben und sie muss vor allem auch ganz massive Maßnahmen treffen. Beispiel Pestizide. Man müsste dann sagen, wir können keine Pestizidrückstände auf Lebensmittel mehr tolerieren. Und das hätte natürlich ganz dramatische Auswirkungen für die gesamte Landwirtschaft, aber auch für die chemische Industrie, die ja mit Pestiziden Milliardenumsätze macht. Also es würde sehr viel daran hängen, an dieser einen Aussage, MCS ist ein durch sehr niedrige Konzentrationen von Umweltgiften ausgelöstes Krankheitsbild.
Aber ich glaube, da ist der Widerstand. Könnte man es nicht so machen, dass wenn es in Österreich gentechnikfreie Zonen gibt, dass man Zonen schafft, wo eben diese Dinge nicht eingesetzt werden, als Zwischenschritt einmal. Das wäre doch sicher mal ein erster Schritt. Ich glaube, so wird es ja zum Teil auch in den USA gemacht, dass es spezielle Einrichtungen gibt, Kindergärten,
Wohnungen. Das ist alles wichtig und zu begrüßen. Ja. Und ich glaube, es wäre einfach auch wichtig, hier mal ein Zugeständnis zu machen. Erstens, dass man mehr Forschung betreibt auf diesem Gebiet. Und dann ist die Frage, wer fördert Forschung? Letztendlich ist es immer die Pharmaindustrie oder immer mehr. Und die freie Forschung wird zurückgedrängt.
Ich sehe gerade, wir sind mit unserer Zeit fast am Ende. Es tut mir leid, dass ich so abrupt aufhören muss. Aber Appell, Umweltgifte. Wir hören uns nächste Woche. Dann wird Herr Peter Singer zum Begriff Integration sprechen. Und ich verabschiede mich für heute. Gerhard Wagner. liebe Hörer, wir sind Ihnen noch schuldig, die Kontaktadresse von der Frau Eva Steinhauser, bitte schön, oder Telefonnummer.
22. Bezirk beim Wiener Hilfswerk, das ist unser Vereinslokal. Unsere Telefonnummer wäre 61 62 130 oder 256 57 90. Das ist das Wiener Hilfswerk, was uns sehr unterstützt.
Gut, dann sehe ich noch eine E-Mail-Adresse, vfdb@hotmail.com.
Ja, gut. Ich danke Ihnen vielmals.
Freakradio is powered by WAG, Wiener Assistenzgenossenschaft.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Freakradio, jeden Sonntag und Dienstag ab 20.30 Uhr.
Auch im Internet unter 1476.orf.at.
Kennen Sie schon unsere neue Homepage?
Auf www.freak-radio.at finden Sie Informationen über unser Team und Sendungen in Textfassung.
Übrigens unter leichter Lesen, auch für Leute mit Lernschwierigkeiten.
Und Sie können die Highlights von Freak Radio als MP3 auf Ihren Computer laden.
www.freak-radio.at